Herzlich willkommen beim Wert- und Wohlsein-Podcast. Ich bin Chris Hauf, Finanzexpertin, Unternehmerin.
Und ich bin Melanie Becker, Versicherungsfachfrau, Mutter von drei Kindern und Fragestellerin in diesem Podcast.
Unser Ziel ist es, Ihnen die Welt der Finanzen näher zu bringen, indem wir versuchen, Ihre und eure Fragen rund um Geld und Absicherung zu beantworten. Heute haben wir eine ganz andere Frage. Sie kommt von Lena, 22 Jahre alt und sie ist Studentin.
Und ja, sie hat uns eine E-Mail geschrieben. Ich bin doch noch jung und gesund. Wieso brauche ich eine BU? Und warum sollte ich die ca. 50 Euro im Monat bezahlen? Wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich das einmal brauche? Und ist es das dann wert? Vor allem jetzt als Studentin und als junger Mensch. Ich habe so viel vor und will viel reisen.
Ja, da haben wir wirklich, also eigentlich ein ganz umfangreiches Thema in dieser Frage. Das ist super. Vielen Dank, Lena. Und ich würde auch tatsächlich von ganz Anfang an anfangen mit dieser Frage.
Was meinst du denn damit?
Also grundsätzlich, wir haben ja jetzt sehr viel über Kapitalanlagen gesprochen bisher in unseren Folgen oder eigentlich ausschließlich, haben auch das Thema Risiko betrachtet, aber immer mit Blick auf die Kapitalmärkte. Jetzt hier geht's ja um Lena, um ihr persönliches Leben und eine BU, also Berufsunfähigkeitsversicherung. Das ist eine klassische Risikovorsorge. Die meisten Menschen erarbeiten ihren Lebensunterhalt durch eine berufliche Tätigkeit. Fällt dieses Einkommen weg, droht oft eine finanzielle Notlage. Viele, die gerade durchstarten, denken, dass eine Erwerbsunfähigkeit sie nicht treffen kann. Oder wenn, dann durch einen plötzlichen Unfall. In Wirklichkeit aber werden 9 von 10 Renten wegen Krankheit beantragt. Laut deutscher Rentenversicherung sind psychische Erkrankungen mit Abstand die häufigste Ursache von Erwerbsunfähigkeit, neben Erkrankungen des Bewegungsapparates und Krebs.
Ist es nicht so, dass es eine gesetzliche Berufsunfähigkeitsrente auch gibt?
Ja, aber die gesetzliche Berufsunfähigkeitsrente wurde 2001 verändert und steht für den Fall, also seitdem, dass ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kann und dann nur noch die gesetzliche Erbsminderungsrente, auch EU abgekürzt, zur Verfügung.
Okay, und diese gesetzliche Erwerbsminderungsrente, wie sieht die genau aus?
Also es ist halt so, dass geprüft wird, ob Anspruch besteht, auf eine recht einfache Art und Weise. Zunächst, also gibt es erstmal Voraussetzungen, dass es überhaupt geprüft oder überhaupt ein Anspruch bestehen könnte. Und zwar sind diese Voraussetzungen, also man muss also 5 Jahre Pflichtbeiträge an die deutsche Rentenversicherung bezahlt haben. Also das passiert, wenn man halt angestellt ist, passiert es eben automatisch. Das bedeutet halt einfach, man muss mindestens 5 Jahre angestellt, also sozialversicherungspflichtig angestellt, arbeiten. Das heißt, wenn man selbstständig ist, fällt es natürlich komplett weg. Also da ist dann gar nichts.
Gut, so. Und für junge Leute ja fällt es ja auch erstmal weg, wenn die noch nicht lange genug gearbeitet haben.
Korrekt. Also für Studierende ist das eben jetzt erstmal so nicht der Fall. Aber eine Erwerbsminderung EU besteht seit mindestens 7 Monaten. Das bedeutet, also die Leistung beginnt erst nach 7 Monaten. Also muss 7 Monate nicht nur krank gewesen sein, sondern eben praktisch, dass der Status der Erwerbsminderung schon festgestellt wurde.
Das kann ja ganz schön viel Geld kosten, auch in 7 Monaten oder in
6 Monaten. Ja, Geld, also im Sinne von, man muss halt seinen Lebensunterhalt in der Zeit bestreiten können. Das bedeutet, man muss halt genügend Rücklagen haben. Und üblicherweise, wenn eine Erbsminderung, also dieser Prozess überhaupt gestartet wird, dann war man ja schon eine Weile krank, warum auch immer. Und die Ärzte haben dann festgestellt, es ist eine dauerhafte Geschichte, das wird sich voraussichtlich nicht mehr ändern, das ist halt ein ärztlicher Prüfungsprozess. Das heißt also, der Vorlauf von 7 Monaten ist mit höchster Wahrscheinlichkeit deutlich länger, also je nach Krankheitsverlauf. So.
Bekomme ich dann denn wenigstens genügend Geld dann nach diesen 7 Monaten, wenn das geprüft wurde?
Und also genügend Geld ist ja die Frage, wofür? Also genügend Geld, also ob man davon leben kann, würde ich sagen, ist jetzt ja erstmal die erste Frage. Also davon leben bedeutet, habe ich ausreichend Vermögen? Also zum Beispiel im Fall von Lena, also wenn sie jetzt Eltern hätte oder hat, die vermögend sind, die, also wo man sagen kann, also erstens mal, die können sie erstmal dauerhaft weiterfinanzieren. oder auch, dass da so viel Vermögen ist, dass sie das später mal erben wird, dann ist es ja nicht relevant. Aber wenn all das nicht der Fall ist, was ja bei vielen Menschen einfach so ist, dann muss sie eben tatsächlich von ihrem Geld halt leben können. Und dann ist die Frage, woher kommt einfach das Geld?
Gut, die Frage ist ja, wie viel bekommt sie denn an, also an Erwerbsminderungsrente? Wie viel würde sie denn bekommen? Ist das normalerweise ausreichend, diese gesetzliche Erwerbsminderungsrente?
Also ist es halt keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Also es ist nicht so bloß, weil sie nicht mehr, also quasi, also mal in ihrem Beruf arbeiten kann, dass sie dann einfach praktisch das Geld bekommt, sondern bei einer EU, also Erwerbsminderung, wird von Gesetzes wegen geprüft. Erstmal kann sie noch in einem anderen Beruf oder in einer anderen Tätigkeit, es kann auch eine sehr einfache Tätigkeit sein, kann sie dann als noch mehr als 6 Stunden am Tag arbeiten. Denn dann besteht kein Anspruch auf eine EU.
Das heißt, also wenn ich jetzt vorher Kellner war, dann würden sie mich auch, keine Ahnung, irgendwo in dem Büro einsetzen, wenn ich das noch könnte.
Ja, das ist richtig, genau. Wobei für eine Bürotätigkeit braucht man ja üblicherweise eine Qualifikation. Das bedeutet also von einem Kellner, also gut, Kellner ist ja auch kein Ausbildungsberuf, aber tatsächlich, also ist es natürlich so, es geht immer nach unten, also nach unten halt, oder was heißt nach unten, also im Sinne der Vereinfachung der Tätigkeit jetzt im Sinne von, was kann die Person aufgrund ihrer Beeinträchtigung, die kann körperlich sein, die kann aber auch geistig sein, also zum Beispiel psychisch, was kann die Person dann noch leisten? Aber genau, also dann wird einfach geguckt. Und wenn sie dann noch zwischen 3 und 6 Stunden am Tag arbeiten kann, dann erhält sie die halbe Erwerbsunfähigkeitsrente. Muss aber diese 3 bis 6 Stunden am Tag arbeiten und damit Geld verdienen eben. In was auch immer für eine Tätigkeit. Und wenn diese andere Tätigkeit halt geringer bezahlt wird, weil häufig ist es ja durch die Beeinträchtigung, dass man dann runter muss vom Berufsstandard, sage ich jetzt mal so. Also beispielsweise jemand ist Lehrerin und hat eine psychische Erkrankung, dann kann nicht mehr unterrichten. Ja, dann ist es vielleicht eine Schreibtischtätigkeit in der Verwaltung unter Umständen und die wird voraussichtlich dann oder gegebenenfalls geringer bezahlt als die ursprüngliche Tätigkeit in den 3 bis 6 Stunden. Und dann besteht eben Anspruch auf die halbe EU.
Gut, und man muss ja auch erstmal in dem anderen Beruf eine Anstellung finden. Das wird ja vielleicht auch nicht immer so einfach sein.
Das ist richtig. Also das ist da natürlich auch nicht berücksichtigt. Das liegt dann auch an dem Betreffenden oder der Betreffenden. Und dann, wenn es also zwischen 3 und 6 Stunden am Tag arbeiten, aber es gibt keine entsprechende Teilzeittätigkeit oder können weniger als 3 Stunden am Tag arbeiten, dann besteht Anspruch auf die volle EU. Wobei das mit dieser entsprechenden Teilzeittätigkeit, die nicht zu finden ist, das muss natürlich dokumentiert werden. Also sprich durch zahlreiche Bewerbungsversuche, die auch mit Absagen beschieden sind. Das ist ja auch, gerade wenn man vielleicht auch, sag ich mal, ein Burnout hatte oder so, ist das natürlich eine sehr große Herausforderung, da überhaupt hinzukommen.
Ja, gut, es wird ja auch ziemlich, auch wieder dauern, bis das alles anerkannt
Korrekt.
Ist. Weil auch so Bewerbungen dauern ja immer, ne? Bis man da eine Rückmeldung hat.
Richtig. Und das Prinzip des Einfachen wird auch bei der Definition von Arbeit bei der gesetzlichen EU weitergeführt. Das Arbeiten, von dem hier die Rede ist, hat nämlich gar nichts mehr mit dem zuvor ausgeübten Beruf zu tun, wie ich gerade schon sagte. Vielmehr sind hier Arbeit in der allgemeingültigsten Form gemeint. Das macht es auch sehr schwierig, überhaupt eine Leistung zu erhalten.
Ja, das hört sich ja nicht sehr ermutigend an.
Richtig, denn auch die Absicherungshöhe ist einfach. In der Spitze sind es gerade mal 38% des letzten Bruttoeinkommens. Also 38%, das ist halt nicht sehr viel. Und angenommen, das monatliche Brutto beträgt 2600 Euro, dann gäbe es also nur 988 Euro. Also 100% Auszahlung EU. Das heißt, bei einer halben gesetzlichen EU sind das sogar nur 494 Euro.
Das reicht ja nicht weit. Also dann denke ich schon, dass es für Lena wichtig wäre, dass sie privat vorsorgt. Was hat sie denn da für Möglichkeiten?
Ja, also wir haben einmal eben die BU, die Berufsunfähigkeitsversicherung. Da sichert man eine sogenannte Rentenleistung, also eine regelmäßige monatliche Zahlung ab. Die beginnt ab Feststellung eben der Berufsunfähigkeit. Dann haben wir die sogenannte Grundfähigkeitsversicherung. Also praktisch das ist praktisch eine EU, also Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Da bekommt man auch eine Rentenleistung. Dann gibt's die sogenannte Dread Disease Versicherung. Also eine Dread Disease ist halt eine Versicherung, die im Falle von einer schweren Erkrankung, also zum Beispiel, wenn jemand Multiple Sklerose Diagnose hätte und die verschlechtert sich, da bekommt man eben eine Kapitalleistung und damit könnte man dann zum Beispiel Umbaumaßnahmen, die man zu Hause vornehmen müsste oder Anschaffungen, die man an irgendeinem Punkt bräuchte, die könnte man mit so einer Versicherung ganz gut abdecken. Aber es gibt halt keine monatliche Leistung. Ist halt so von der Absicherung eben was anderes. Es gibt dann die sogenannte funktionelle Invaliditätsversicherung. Da kann man sowohl eine Rente, also eine monatliche Zahlung absichern oder aber auch und eine Kapitalleistung. Und dasselbe gilt eben auch für eine Unfallversicherung.
Das sind ja doch ganz schön viele Alternativen, die Lena da hätte. Aber ich denke mal, die unterscheiden sich doch schon voneinander. Also die Leistung auch, die diese jeweiligen Versicherungen erbringen.
Ja, total. Also vor allen Dingen auch, unter welchen Bedingungen was passieren muss, damit Lena eben eine Leistung kriegt. Das war jetzt einfach erstmal ein kleiner Überblick über das gesamte Thema. Also ich fasse es immer unter dem Oberbegriff Arbeitskraftabsicherung zusammen, ASK. Und da muss man dann im Einzelnen eben reingehen.
Lena hat ja auch gefragt, wie wahrscheinlich es überhaupt ist, dass sie jemals so eine Versicherung in Anspruch nehmen müsste.
Tja, also ich würde ihr wünschen, dass es total unwahrscheinlich ist. Aber das ist halt der Klassiker, dass halt eine Versicherung ein Risiko absichert, von dem man eben nicht weiß, oder sagen wir, das ist die klassische Definition von Risiko, dass man eben nicht weiß, ob das eintrifft, also dass man selbst jemals so ein Problem im Leben hat.
Aber weißt du, gibt es viele Menschen, die im Laufe ihres Arbeitslebens berufsunfähig werden? Gibt es da Statistiken? Oder?
Ja, auf die können wir gerne noch eingehen. Ich würde nur vorneweg einfach noch sagen, dass egal wie die Statistik lautet, und die ist zum Beispiel jetzt unterschiedlich, warum Menschen vor 10, 15 Jahren BU wurden, sind andere Gründe, warum das heutzutage der Fall ist. Und ich denke, in der Zukunft kann es auch nochmal ganz anders sein. Aber ich möchte einfach nochmal betonen, der Klassiker von einem Risiko ist eben, auch wenn es eine 100% Wahrscheinlichkeit gibt, dass es mich nicht trifft, oder es gibt nur einen Fall in einer Million, sage ich mal, wenn es mich halt trifft, dann trifft es mich halt zu 100%.
Ja.
Und das ist die Frage. Und man kann sich auch dafür entscheiden, zu sagen, ich nehme das in Kauf, aber idealerweise sage ich immer, man sollte sich bewusst dafür entscheiden, also sprich, man sollte sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, und dann gesagt haben, ja, ich nehme dieses Risiko in Kauf und plane es auch in meinem Leben irgendwie ein, dass ich dann eben Rücklagen bilden muss. So.
Ja, das ist ja eigentlich schon mal bei Lena ein guter Ansatz, weil sie anscheinend sich schon mal Gedanken macht und sich damit beschäftigt.
Genau, das finde ich auch total super, dass sie also zumindest also offensichtlich auch schon mal eine Zahl gehört hat. Das heißt, sie hat sich damit schon mal in irgendeiner Form halt befasst. Und sie ist ja auch noch sehr jung, also sie ist noch Studentin.
Gut, das ist ja auch ein Vorteil, weil wir ja immer sagen, wenn jemand schon Vorerkrankungen hat, dass es gar nicht so einfach ist, überhaupt eine Absicherung zu bekommen.
Das ist richtig, genau. Da sagst du was ganz Wichtiges, denn Lena sagt ja auch, ich bin gesund und ich brauche das doch eigentlich nicht. Das ist perfekt, um noch eine Absicherung zu bekommen. Also abgesehen davon, dass es für Studierende halt auch noch preisgünstiger ist als später, wenn man im Erwerbsleben steht, ist es eben so, dass wenn erstmal Vorerkrankungen da sind, dann ist es praktisch entweder unmöglich bis sehr schwierig, überhaupt noch eine Absicherung zu bekommen. Also man hat kein Anrecht darauf, versichert zu werden.
Okay, und ich glaube, einigen ist auch gar nicht bewusst, dass sie vielleicht ja nicht eine Vorerkrankung, aber vielleicht schon mal was hatten, was in die Bewertung einfließt. Das haben wir ja auch schon mal in unserer Praxis erlebt.
Da sprichst du was ganz Wesentliches an. Das haben wir tatsächlich immer wieder, dass Menschen uns sagen, ja, ich bin doch total gesund. Und das ist sicherlich, was das Lebensgefühl betrifft, erfreulicherweise dann auch richtig. Nur müssen bei diesen Arten von Versicherungen sogenannte Gesundheitsfragen ausgefüllt werden. Die müssen auch wahrheitsgetreu bis hin zu einer Arztanfrage in manchen Fällen eben ausgefüllt werden. Und so wie ein Risikoprüfer, eine Risikoprüferin von einer Versicherung dieses Risiko bewertet, ist eben vielleicht völlig anders, als die betreffende Person das selber für sich bewertet.
Dann ist ja schwierig, vielleicht für jeden, also für Lena jetzt auch, zu wissen, könnte ich überhaupt angenommen werden? Also wie macht sie das denn dann am besten? Also wenn sie jetzt in der Versicherung überlegt, sie möchte eine Versicherung abschließen.
Also wie gesagt, man kann nicht einfach hingehen und sagen, ich will das jetzt, sondern ich würde halt empfehlen, dass sie tatsächlich diese Gesundheitsfragen erstmal beantwortet. Idealerweise sich auch einfach tatsächlich von Expertinnen und Experten beraten lässt und vielleicht auch diese Gesundheitsfragen, wenn dann tatsächlich da was drin steht, was vielleicht schon mal gewesen ist, dann einfach auch schon mal einreicht. Aber muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man keine Ablehnung bekommt, um zu gucken, ob sie überhaupt angenehm genommen werden würde.
Ach so, das geht. Das kann ich also schon vor Antragstellung machen.
Ja, und also ich sage das so ein bisschen zögerlich, weil da auch gewisse Bedingungen für erforderlich sind. Das würde jetzt wahrscheinlich hier in diesem Podcast zu weit führen, da in die Details zu gehen, weil das auch sehr individuell ist. Es gibt zum Beispiel bestimmte Kriterien, wo man sagen muss, da braucht man gar nichts zu machen. Und die meisten Menschen werden das sehr erstaunlich finden. Aber wenn jemand zum Beispiel schon mal eine Sitzung Psychotherapie hatte, die von der Krankenkasse bezahlt wurde in den letzten 5 Jahren, dann ist es überhaupt nicht erforderlich, einen Berufsunfähigkeitsversicherungsantrag zu stellen. Der wird definitiv abgelehnt werden.
Oh, das heißt, eigentlich müsste sie dann warten, sozusagen 5 Jahre mindestens abwarten und kann dann erst wieder einen neuen Antrag stellen oder einen Antrag stellen.
Das wäre eine Möglichkeit, also nach 5 Jahren das nochmal zu versuchen, wenn das denn gewünscht wird. Kommt ein bisschen aufs Alter an, also wenn jemand so jung wie Lena ist, dann wäre sie 27, das geht auf jeden Fall. Wenn jemand schon älter ist, dann wäre darüber nochmal zu diskutieren. Wobei ich explizit einfach nochmal sagen möchte, also ich persönlich finde Therapie auch eine sehr sinnvolle Maßnahme in bestimmten Lebenssituationen. Nur aus Sicht der Risikoprüfer ist es eben so, dass das überspitzt formuliert natürlich ein Signal sein könnte, dass sich da mehr abzeichnet. Und das Thema ist eben, dass psychische Erkrankungen der Hauptgrund sind, warum Menschen eine Berufsunfähigkeitsversicherung beantragen heutzutage.
Wie wäre es denn, wenn bei Lena irgendeine andere Krankheit vorliegen würde?
Also es kommt halt wirklich sehr drauf an, was das dann eben ist. Und gut, wenn es jetzt so Dinge sind, die schon sehr lange zurückliegen, dass sie mal irgendwann, keine Ahnung, Leistenbruch hatte als Kind oder so. Wie gesagt, man muss das halt wahrheitsgemäß ausführen, aber es kann sein, dass das überhaupt kein Problem ist, dass es dann einfach glatt durchläuft, kann man sagen. Bei manchen anderen Dingen kann es sein, dass es einen sogenannten Risikoausschluss gibt, dass halt ein bestimmtes Thema ausgeschlossen wird oder auch ein Risikozuschlag, dass es dann halt mehr kostet. Damit muss man sich da einfach an der Stelle dann halt mit befassen. Also wir haben jetzt, sag ich mal, tendenziell schon ein bisschen in Richtung Berufsunfähigkeitsversicherung gesprochen. Grundsätzlich vielleicht nochmal zurück zu Lena, weil sie ja auch sagt, jetzt schon als junger Mensch und sie hat ja noch so viel vor, würde ich sagen, sie ist ja gesund nach dem, was sie sagt. Und davon gehe ich jetzt auch erstmal aus, dass es das, also auch wenn wir jetzt hier die Probleme aufgezeigt haben, dass sie grundsätzlich ja eben auch gesund ist. Und deshalb ist es eben sinnvoll, das gerade zu so einem Zeitpunkt halt schon zu machen und zu prüfen. Also abgesehen davon, dass es für Studierende halt noch preisgünstiger ist, sich abzusichern, ist es eben ein guter Zeitpunkt. Denn einfach menschlich und statistisch gesehen ist es so, je älter wir werden und je mehr wir auch tun im Leben und je mehr auch im Leben passiert, desto wahrscheinlicher ist, dass irgendetwas sich entwickelt, was halt zu einem Ausschluss oder Zuschlag eben bei diesen Versicherungen halt führt. Und insofern, gerade auch wenn sie sagt, ich habe so viel vor, ich habe Reisen und so weiter, macht es eben Sinn, sich mit diesem Thema einfach mal zu befassen, so oder tiefer zu befassen. Das war jetzt aber ein großer Rundumschlag, sage ich jetzt mal so, in das ganze Thema Arbeitskraftabsicherung. Wir haben die Versicherungs- und Leistungsarten einfach mal auf einen Blick aufgezeigt. Beiträge und Bedingungen sind sehr unterschiedlich. Und insofern würde ich sagen, steigen wir in der nächsten Stufe einfach noch mal ein bisschen detaillierter in die einzelnen Möglichkeiten der Absicherung ein und vertiefen das ein Stück weit.
Ja, das ist doch eine gute Idee. Dann haben wir heute schon ganz viel Information erhalten und beim nächsten Mal vertiefen wir das.
Themenwünsche und Fragen greifen wir gerne auf. Schreibt uns, schreiben Sie uns an fragen@wertundwohlsein.de.
Danke fürs Zuhören. Wenn es Ihnen oder euch gefallen hat, gebt uns ein Like und empfehlt uns weiter.
Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Ihr findet uns fast überall, wo es Podcasts gibt.
Und Erinnerung, die perfekte Geldanlage oder Absicherung gibt es nicht. Es geht nur um das, was zu dir passt, also dich zu deinen Zielen bringt.
Noch mehr findet ihr auch in unserem Blog auf wertundwohlsein.de.
Also in diesem Sinne, stay tuned, wie es so schön heißt. Thank you.